Guten Morgen. Wenn ich manchmal so mich im Bibelstudium vertiefe und Querverweise lese und das lese und da nochmal nachblätter und mal im Alten und im Neuen Testament und manchmal auch schaue, ja, wie steht's im Urtext und so, dann geht es mir so häufig, dass mich so eine tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber erfüllt. Dass wir einem Gott dienen dürfen, der nicht so sprunghaft ist, der nicht heute so und morgen so ist, der einen Plan hat mit uns und der diesen Plan so wunderbar durchdacht hat, auf den man sich verlassen kann. Und wenn ich dann mein eigenes Leben anschaue, da ist es doch so häufig, da reagiere ich einfach, dass die Situation und dann musst du das schnell machen und dann kommt das und das machst du so. Und ich finde, Gott ist so das Gegenteil. Egal wie hektik was ist, egal was gerade kommt, Gott ruht in sich selbst. Und das gibt so eine Kraft, so eine Zuversicht, finde ich. Und ja, in letzter Zeit geht's mir so, ich bin Gott einfach dankbar für Gott. Wisst ihr, was ich meine? So, ja, so. Ich bin einfach dankbar, dass er Gott ist und dass er mein Gott ist. Halleluja. Und dass er mich teilhaben lässt an seinem Werk und an seiner Gemeinde und was er vorhat mit uns auf dieser Welt. Und das ist doch so fantastisch. Nun, wir haben, erinnert ihr euch, vor 14 Tagen angeschaut, Gemeinde, Gottes Plan für die Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit hat er Gemeinde geplant. Und ich will so mal ein paar Dinge, die ich vor 14 Tagen gesagt habe, noch einfach mal zusammenfassen. Die Gemeinde, das sind die Herausgerufenen, die er aus der Welt herausgerufen hat. Das sind die, die nicht mehr Sklaven sind, die Freie sind und die in diesem Stand, nicht mehr versklavt zu sein, auch Hand anlegen dürfen. Das sind die Unbescholtenen, die Stimmberechtigten, die in dieser Berufung leben dürfen. Das hat er sich alles so gedacht für Gemeinde. Und ja, du und ich, wir sind ein Stück dazu. Und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich will heute Fortsetzung machen mit dem Thema Gemeinde. Und ich will mit euch mal so ein bisschen reingehen in die Geschichte, die Gemeinde als Bauwerk. Über Gemeinde kann man ja ein Jahr lang reden. Ne? So, es ist ja kein kleines Thema. Und ja, an Gemeinde sind viele verzweifelt und viele sind glücklich geworden und alles. Und aber schauen wir doch mal uns an, wie hat sich Jesus das vorgestellt? Wir als Gemeinde, als Bauwerk. Und ich möchte da den Epheserbrief, das 2. Kapitel, einmal nehmen. Und dort lese ich als Anfang die Verse 20 bis 22. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. So, normalerweise müssten wir jetzt diesen Vers, müsstet ihr alle eure Bibeln rausnehmen und dann müsste jeder diesen Vers jetzt so lesen, als wenn da sein Name steht. Ich mache es jetzt mal stellvertretend für mich. Du darfst den Gedanken deinen Namen einsetzen und dann darfst du gerne zu Hause diesen Vers dir einfach häufiger vorsagen. Ich, Gerhard, bin auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Aber durch ihn werde ich, Gerhard, im Geist zu einer Wohnung Gottes gebaut. Oh, ich könnte tanzen jetzt schon wieder. Ja, hallo, da ist doch eine Verheißung drinnen, die ist so phänomenal und so riesig und lass sie uns einnehmen, okay? Bauwerk, das ist so ein Bild, ja. Gut, einer kann mit Bildern viel anfangen, der andere wenig, aber was ist jetzt so ein Bauwerk? Ja, gut, okay. Wir sind hier in einem Gebäude, das ist schön und gut, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Gut, aber andere Gemeinden versammeln sich im Freien. Ist auch Gemeinde, ist auch ein Bauwerk. Ob sie jetzt ein Dach über dem Kopf haben oder nicht. Es gibt aber gerade im Neuen Testament viele Begriffe für Gemeinde, die mit Bauen zu tun haben. Mit Anbauen, mit Aufbauen. Und es gibt einfach viele Bilder. Eine Gemeinde wird gebaut. Ich möchte das einfach mal so vergleichen. Nicht immer ist alles so wörtlich zu nehmen. Also nicht jeder von euch, der Gemeinde leben will, muss Maurer sein. Ja? So, wenn ich sage, ich habe einen Bärenhunger, dann heißt das nicht, dass ich gleich ein rohes Reh fressen will. Ja? Ja? So, wenn ich sage, ich will Gemeinde bauen, heißt es nicht, ich muss eine Kelle in der Hand haben und los geht's. Manchmal ja. Vielleicht baut ihr irgendwann mal an. Und wie auch immer, ja? So. Aber lass uns das einfach aus diesem Sichtpunkt mal sehen. Wobei, in einigen Punkten ist ja die Bibel glasklar. So sagt sie uns, und das gehört nun mal zum Bauen dazu, Jesus ist der Eckstein. Der Bauherr ist er auch, ja. Aber ich würde vielleicht sagen, der Bauherr ist unser Papa. Und Jesus, unser Bruder, ist der Eckstein. Ja? Nun, ich habe Jens zwei Bilder gegeben und vielleicht kann er uns mal das Bild des Ecksteins reinholen. Das ist jetzt ein Eckstein, der nicht besonders schön ausschaut, oder? Es gibt auch Ecksteine, die sind glatt und es gibt sogar Ecksteine, die haben was eingemeißelt oder sonst was. Aber dieser Eckstein, naja, man weiß, das ist ein Eckstein, aber besonders gefallen tut er nun mal nicht. Aber ein Eckstein muss nicht gefallen. Jesus Christus hat in seiner Zeit auf Erden den meisten Menschen nicht gefallen. Nö, das, was er getan hat, war für viele ein Dorn im Auge. So, am Sonntag heilen, den Pharisäern die Leviten lesen, die Händler aus dem Tempel schmeißen, das war nicht das, was alle wollten. Nee, da war er schon ein Eckstein, so eher wie dieser Eckstein, also nicht unbedingt schön anzuschauen. Aber was zeichnet denn einen Eckstein aus? Ein Eckstein zeichnet aus, dass ein Bau danach ausgerichtet wird. Wenn ich den Eckstein so setze, dann geht der Bau so. Setze ich den Eckstein so, dann geht der Bau so. Und setze ich den Eckstein so, geht der Bau so. Ja? Also, das ist die Grundlage, wie auch wir als Gemeinde, wenn Jesus Christus unser Eckstein ist, ausgerichtet sind. Nun, ich habe manchmal in der heutigen Zeit das Gefühl, die Ecksteine, die sind kugelgelagert. Oh, nach was richte ich mich denn gerade mal aus? An der Trend, dann richte ich mich da aus und der Trend. Aber ein Eckstein, der einen wirklichen Zweck erfüllt, wird nie kugelgelagert sein, sondern der ist mit dem Untergrund unendlich fest, verwurzelt. Ich möchte es mal so ausdrücken, der ist unverrückbar. Ja? Denken wir doch nur mal an die Diskussion, die wir ständig führen, die in den Medien groß ist, was Ehe ausmacht. Das sagt uns das Wort Gottes klare Geschichten, wie wir das handhaben sollen. Aber Das ist für mich so ein Eckstein, der heute in unserer Gesellschaft kugelgelagert ist. Aber Jesus will nicht, dass wir unsere Fahne in den Wind hängen. Er möchte unser Eckstein sein. Das heißt, er möchte uns Ausrichtung geben. Ob das nun populistisch ist oder nicht, ist eigentlich nicht wichtig. Und vielleicht sind wir manchmal so kantig wie dieser Eckstein. Aber wir geben Ausrichtung. Man sagt ja auch, so ein Eckstein bindet im Grunde zwei Fluchten. In die eine und in die andere Richtung. Und es gibt Bibelausleger, und ich kann diesem Gedanken schon was abgewinnen. Die sagen, die eine Flucht ist, dass Jesus für die Juden gekommen ist und die andere ist auch für die Heiden gekommen. Und so sind wir in Jesus zusammengebunden und er ist für uns alle da. Wunderbar, ja. Braucht nicht außen vor sein. Er ist nicht nur für die da oder für die. Nein, er ist für uns alle da. Wenn wir den Epheser nochmal nehmen und dann schon mal ein Vers vorher, den 19. Vers nehmen, dann steht, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und dann lese ich den Ursprungstext jetzt nochmal. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, weil Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Nun ist es sehr interessant, dass das hebräische Wort, das hier für Eckstein benutzt wird, auch noch für ein anderes Wort benutzt wird. Und jetzt bitte ich dich um das zweite Bild, Jens. Nämlich das gleiche Wort, das hier als Eckstein gebraucht wird, kann auch Schlussstein bedeuten. Und da sehen wir so einen Torbogen. Und der wichtigste Stein in so einem Torbogen, was wissen wir? Das ist, ja, dieser. Wenn der fehlt, bricht alles zusammen. Und auch das, finde ich, hat so eine wunderbare Bedeutung. Der Eckstein gibt uns die Ausrichtung und der Schlussstein gibt uns Zusammenhalt. Na, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wären wir noch hier, wenn uns Jesus nicht zusammenhalten würde? Also, wo Menschen sind, Menschen, sagt man, ja? Aber durch Jesus Christus haben wir diese eine Ausrichtung, haben wir diesen Zusammenhalt. Er gibt uns die Blickrichtung, in die wir uns bewegen dürfen, in die wir blicken dürfen. Und das alles geplant von einem Manager im Himmel, der genau weiß, was er tut. Wunderbar. Jesus Christus als Eckstein und als Schlussstein. So. Und was für tolle Konstruktionen werden denn durch so einen Schlussstein ermöglicht? Das ist nun ein sehr einfacher Bogen. Aber du kannst auch mit so einem Schlussstein richtige Gewölbe, 6, 8 strebrige Gewölbe zusammensetzen. Und der Schlussstein, der macht etwas Wunderbares. Und du guckst sie an und so formt auch Jesus Christus uns als Gemeinde manchmal wunderbar, vielseitig, weil in ihm alles zusammengehalten wird. Und wenn ich nur mal denke, da in einer Gemeinde hast du alles, da hast du vielleicht Generationskonflikte, die Jungen wollen das, die Alten wollen das, aber alle werden in Jesus Christus zusammengehalten und kommen zusammen und alles ist gut, ja. Da hast du vielleicht die lieber konservativ sind, da hast du die anderen, die lieber modern sind. Und in Jesus Christus werden sie alle zusammengehalten. Und jetzt ist es wichtig, dass wir genau das nicht vergessen. Eckstein und Schlussstein als Jesus Christus. Manchmal entdecke ich, dass wir Gemeinde bauen und meinen, das können wir auch alleine. Ja, wir können ja auch viel. Wisst ihr, da ist das Wunderbare, wenn wir Matthäus 16 lesen, Da sagt er dem Petrus in diesem bekannten Vers, du bist Petrus, Kephas, also benutzt er das Wort Fels in diesem Fall, und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Sagt nicht zum Petrus, Petrus, bau du mal die Gemeinde, sondern er sagt, ich will die Gemeinde drauf bauen. Zum Petrus sagt er hinterher, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ja, aber er sagt, ich selbst, Jesus, will meine Gemeinde bauen. Das ist eine Grundlage. Als Eckstein und als Schlussstein, möchte ich jetzt mal sagen, steht es ihm zu, Gemeinde zu bauen. Denn ohne diese beiden Geschichten wäre ja sowieso alles umsonst. Wären wir ein Trümmerhaufen, würde gar nichts passieren. Aber das Interessante ist auch, wenn wir in 1. Korinther 3 reinschauen, da ist die Rede, dass wir Menschen auch aufgefordert sind, Gemeinde zu bauen. Nun hast du auf der einen Seite Jesus, der Gemeinde baut, und auf der anderen Seite berufst du dich und mich, Gemeinde zu bauen. Ja, wie geht das denn nun zusammen? Wer soll denn nun? Beide. Er ist der Schlussstein und der Eckstein, und du bist der Maurer. Und auf der einen Seite aber auch die lebendigen Steine. Ich möchte euch mal aus Markus 12 einige Verse vorlesen, die uns zeigen, wie sich das verbindet, dass Jesus Gemeinde baut und dass er von dir und von mir erwartet, Gemeinde zu bauen. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelte und baute einen Turm und gab ihn an Weingärtnern in Pacht und zog außer Landes. Und er sandte einen Knecht, da die Zeit kam, zu den Weingärtnern, dass er von den Weingärtnern nehme von den Früchten des Weinbergs. Sie nahmen ihn aber und schlugen ihn und ließen ihn leer von sich. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem zerschlugen sie den Kopf und schmähten ihn. Abermals sandte er einen anderen Knecht, den töteten sie. Und viele andere, etliche schlugen sie, etliche töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn, den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Aber die Weingärtner sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst ihn uns töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor dem Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht gesehen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Von dem Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, dass sie ihn griffen und fürchteten sich doch vor dem Volke, denn sie verstanden, dass er auf sie dieses Gleichnis geredet hatte, und sie ließen ihn und gingen davon. Die letzten Verse sprechen von den Pharisäern. Das ist ein gewaltiges Wort, das hier steht. Und auf der einen Seite sehen wir den, der den Weinberg gegründet hat, der einen Zaun darum gebaut hat, der einen Turm aufgestellt hat. Und das ist das Bild, das uns Jesus Christus vermitteln möchte für uns als Gemeinde. Er hat uns gegründet. Ohne seinen Tod am Kreuz keine Gemeinde. Wären wir ein loser Haufen, der uns zum Kaffeetreffen trinkt. Ja? Aber da könnten wir es vielleicht besser haben. Nicht, dass ich eure Kaffee dafür schlecht machen will. Ja? Aber bei mir im Wohnzimmer sitze ich gemütlich. Jesus Christus, der Weingärtner, der das alles erst angelegt hat, der hat einen Turm geschaffen als Wächter. Und so hat er Wächter in die Gemeinde gesetzt. Hirten und Propheten und Lehrer. Und er hat einen Zaun drum gemacht, dass andere nicht reinkommen. Er beschützt diesen Weingarten. Er beschützt uns als Gemeinde, ja? Und dann hat er Pächter eingesetzt. Dich und mich. Und das ist das Dilemma der Gemeinde. Diese Pächter haben ausschließlich an sich gedacht. Land auf, Land ab merken wir, dass Gemeinden kranken, wenn Menschen sich nicht mehr an den Eckstein ausrichten, sich nicht mehr vom Schlussstein zusammenhalten lassen, sondern ihr eigenes Leben massiv in den Vordergrund stellen. Ich erinnere mich, war so ein Knabe, mein Bruder war in einer Gemeinde in Bayern, und die war so eine Stubengemeinde, und dann hat Gott Gnade geschenkt, und sie ist gewachsen, und dann haben sie irgendwann mal ein Gemeindehaus gebaut. Und dann kam der Tag der Einweihung, und alle haben sich gewundert, dass da vor der Haustür so ein Tuch lag, so ein großes. Und dann kam der Einweihungsgottesdienst und alles, und die Nachbargemeinden war da, und am Ende vom Einweihungsgottesdienst sagt der Pastor, so, jetzt will ich euch noch was zeigen. Kommt mal alle mit vor die Tür. Und dann standen da alle um dieses Tuch rum und er hat das Tuch hochgehoben. Da war so ein großer Stein drunter, da war eingemeißelt, dieses Gemeindehaus wurde erbaut unter Pastor sowieso. Ja. Frag dich doch mal, wer hat denn hier die Ehre gekriegt? Und wer soll die Ehre kriegen? Jesus. Aber das ist so häufig, dass, oh, was haben wir alle? Und wie fleißig waren wir am Missionieren? Und jetzt guck mal, und gute Taten haben wir auch noch gemacht. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da spricht Jesus von einem Sklaven, der keinen Anzug anhatte, der einen Lendenschurz hatte, und der unter glühenden Sonne auf dem Feld den ganzen Tag geschuftet hat. Vielleicht nicht schön anzuschauen, vielleicht war er muskulös, weiß ich nicht, stimmt nicht. Ja? Aber so ein verschwitzter Körper, gibt schönere Dinge, die man sich anschauen kann. Und dann kommt er nach Hause und denkt, alles gut. Und dann sagt uns die Bibel, da kommt sein Herr und sagt, hey, nicht hinsetzen, nee, geh in die Küche und mach mir ein Essen. Und dann kannst du vielleicht davon was abhaben und dich hinsetzen. Wenn wir sowas hören, empfinden wir das als ungerecht. Immer wenn ich diese Stelle gelesen habe, habe ich gesagt, hä, was ist denn das? Ich schufte mich ab und kriege noch nicht mal Dank und darf weiter schuften oder wie? Nein, die Bibel sagt an der Stelle über dieses Gleichnis von dem Sklaven, wir sollen sagen, wir sind nur unnütze Knechte, wir haben das getan, was uns aufgetragen wurde. Was heißt das, dass Gott uns unseren Lohn vorenthalten will? Nee. Ich sage dir eins, es gibt keinen besseren und gerechteren Entlohner als Gott. Für alles, was du tust, kriegst du Lohn. Und wenn du nur aufstehst und dem anderen ein Glas Wasser reichst, dann kriegst du für diese Handreichung des Glas Wassers einen guten Lohn. Für alles. Es gibt wirklich keinen gerechteren Richter. Du brauchst also keine Angst haben, dass du hier aus Eigennützigkeit nur den Ärmel hochkrampeln musst und keiner sieht das. Aber um was geht's in dem Beispiel? Es geht darum, um die Einstellung. Wisst ihr, für uns ist der Begriff Sklave so etwas, das müssen wir loswerden. Das ist nicht gut, weil unsere westliche Welt ist freiheitsbewusst. Wir wollen selbst bestimmen, wir wollen das tun, was wir gerade Lust haben. Aber lass uns doch auch einmal den Begriff des Sklavens aus dem Kontext des Alten Testaments oder auch des Neuen Testaments sehen. Für viele Sklaven war ihr Stand auch ein Stand der Versorgung. Die werden vielleicht, lass es mich mal ganz krass ausdrücken, elendig verreckt, hätten sie nicht einen Herrn gehabt, der sie mit Arbeit versorgt hätte. Gott versorgt dich und mich mit Arbeit. Und lass es uns mal so ausdrücken, im Reich Gottes gibt es immer was zu tun. Und wenn du gerade vom Missionieren nach Hause kommst, wirst du merken, oh, die Gemeinde muss auch noch geputzt werden. So. Oder der Bruder muss noch angerufen werden, oder die Schwester liegt im Krankenhaus und die sollte ich eigentlich auch besuchen. Und ehe du dich versiehst, merkst du, du bist einfach nur am Arbeiten. Aber keine Angst, Gott hält uns diesen Lohn nicht vor. Nein, er sagt nur einfach, pass mal auf, ich stelle dich in ein Werk, das ich gegründet habe, wo ich dich aber gerne als Mitarbeiter nutzen möchte. Lebendige Steine möchte er bauen. Und wenn wir uns das mal anschauen und dieses Gleichnis aus Markus, das ich vorgelesen habe, noch mal näher betrachten, was will Jesus denn mit diesem Gleichnis den Pharisäern sagen? Er sagt, ihr habt im Bau des Werkes Gottes, der Gemeinde Gottes, nur auf euch geschaut. Ihr habt sogar so überzogen, dass eure Lehre über allem stand. Ich greife mal raus, den Kümmel verzehntet. Ja? Und da habt ihr so viel Wert und Wichtigkeit auf eure Punkte gelegt. Aber es geht darum nicht um eure Punkte. Es geht darum, dass ich der Weingärtner bin und dass ich euch das verpachtet habe und dass ich fordern darf, meinen Lohn zu kriegen. Das ist eine Grundlage, die wir uns einfach mal auch vor Augen führen müssen. Gott hat uns die Grundlage für Gemeinde eigentlich erst geschenkt. Und ohne diese Grundlage wären wir alle nichts. So lass uns also nicht auf unsere eigenen Gedanken, auf unsere eigenen Meinungen bauen und meinen, wir sind die Größten, sondern lass uns Jesus sichtbar machen. Ich kann dir eins sagen, Jesus wird dich sehr genau beobachten. Jesus wird sagen, oh, der Andreas ist jetzt überarbeitet, dem schicke ich mal jetzt den Guido vorbei, der ihn mal so richtig in den Arm nimmt. Und Andreas wird sagen, oh, das tut so gut. Ja? So, glaubt ihr nicht, dass Gott für uns sorgt? Er erwartet von uns nur Treue. Und nicht Mosern über das oder das. Und wir dürfen uns vor Augen schauen, dass er die Gemeinde baut. Vielleicht habe ich diese Geschichte schon mal erzählt. Ich weiß es nicht, ob es bei euch war. Aber da kam ein neuer Pastor in eine Gemeinde, hochintelligent, und er ging auf die Kanzel.
Und dann hat er hochintelligente Predigten gehalten. Es ist nichts gegen hochintelligente Predigten zu sagen. Aber nachdem das so 3-4 Gottesdienste ging, dann kam die Gemeinde und die Ältesten, und sie haben ihm einen Bibelvers vorne hingelegt. Und zwar steht dieser Bibelvers in Johannes 12, Vers 21. Und bei der nächsten Predigt lag das auf der Kanzel. Wir wollen Jesus gern.
Und dieser Pastor war zwar hochintelligent, aber er war auch einer, der Gott wirklich von Herzen dienen wollte. Und dann hat er das mit nach Hause genommen und hat darüber gebetet und hat Buße getan. Und dann kam er das nächste Mal auf die Predigt und dann hat er Jesus gepredigt. Und wieder gepredigt und wieder gepredigt. Und die Gemeinde saß da und hat gestrahlt.
Und dann haben sie auch wieder einige Wochen später einen zweiten Bibelvers hingelegt, Johannes 20, Vers 20. Und da haben sie ihn hingelegt. Da waren die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Wisst ihr, darum geht es. Wenn du einen Dienst in der Gemeinde tust, dann muss Jesus darin gesehen werden. Ob das der Prediger ist, oder ob das der Kassierer ist, oder ob das der Verwalter ist, oder der Ordnungsdienst ist, das ist unser Auftrag. Jesus soll gesehen werden. Und dann kommen hier Leute rein, und dann sagen sie, hey, was ist denn bei euch los? Irgendwie seid ihr anders. Ja, wir sind anders. Bei uns kannst du Jesus sehen. Oh, Jesus, wer ist das denn? Ja, komm, ich will dir das erzählen. Wir setzen uns mal zum Kaffee zusammen. Und so möchte unser Eckpfeiler, unser Schlussstein, dass wir Gemeinde bauen. Und merkt er, da braucht er uns dafür. Was sind denn noch Bausteine, die Gemeinde braucht? Wir lesen in Römer 15, dass die Apostel den Grund des Fundamentes gelegt haben. Und zwar, indem sie das Evangelium verkündet haben. Ohne Verkündigung kein Glaube, oder? Und ohne Glaube keine Buße. Und ohne Buße keine Errettung. So einfach ist es. Und was haben die Apostel gemacht? Sie haben das Evangelium verkündet. Manchmal ganz einfach, manchmal ganz kompliziert, manchmal ohne, dass sie das wollten. Ja? Ich glaube nicht, dass der Petrus, als er in den Tempel ging, unbedingt missionieren wollte. Aber dann geht es so, da ist ein Schatten und da wird es ein Schattenheiliger. Ja, gut, so wunderbar. Ja? Manchmal, wisst ihr, manchmal sorgt Gott dafür, dass wir ganz entspannt in seinem Reich arbeiten. Das ist nicht immer so wie der Sklave, der durchgeschwitzt vom Feld kommt. Ja? Da sagt er, hey, jetzt gönne ich dir mal so richtig was Gutes. Und du sagst nur freundlich Hallo, und plötzlich fängt das Gegenüber an zu weinen und öffnet dir sein Herz, weil du vielleicht der Erste warst, der an diesem Tag Hallo gesagt hat, und du weißt gar nicht, wie es dir geschieht, und plötzlich seid ihr in einem hochgeistlichen Gespräch und du kannst Gutes tun. Ja, der Schatten hat was Gutes bewirkt. Ja, merkt ihr? Unser Auftrag ist, hier genauso Gemeinde zu bauen. Was heißt denn Apostel? Bote oder Gesandter. Und frag dich mal, sind wir, bin ich, bist du auch ein Bote oder ein Gesandter? Wer glaubt, dass er ein Apostel ist? Ja, ich glaube das. Weil Matthäus 28 sagt ganz klar, ich sende euch in die ganze Welt. Also du bist schon mal ein Gesandter. Ob du jetzt diesen Auftrag annimmst, ist ja noch eine andere Geschichte. Vielleicht bist du jetzt ganz am Anfang und fängst an, wie in Apostelgeschichte 1, Vers 8, erstmal in Jerusalem. Ist okay. Gott sagt nicht, ihr dürft nicht in Jerusalem anfangen, also vor der Haustür. Nee, er sagt, ich habe euch den Heiligen Geist geschenkt, damit ihr überhaupt mal meine Boten, meine Gesandten, meine Apostel seid. Und dann geht's los, erst in Jerusalem. Und dann in Judäa und dann in Samaria. Ja, also erst vor der Haustür, dann in Judäa bei den Nachbarn, dann in Samaria bei denen, die man nicht so gerne mag. Und bis ans Ende der Welt. Ja, da lass dich beschenken, Gott wird dich schon irgendwo hinschicken. Im Moment schickt er das Ende der Welt zu uns. Und wir dürfen Gesandte sein bei all den vielen tausend Menschen, die jetzt zu uns kommen. Und wir dürfen dankbar sein für eine Regierung, die uns die Möglichkeit gibt, da hineinzuwirken und Gottes Liebe weiterzugeben. Und ich finde das großartig. Ich finde das phänomenal. Und ich glaube, dass Gott hier etwas am Vorbereiten ist, dessen Dimension wir noch überhaupt nicht sehen. Denn ich persönlich glaube, dass all diese Menschen nur zum Teil hier bleiben wollen. Heimat ist Heimat.
Und einige werden wieder gehen, wenn es zu Hause ruhiger und besser geworden ist. Aber vielleicht gehen sie als Missionare zurück, weil du oder ich nicht gegangen sind. Und so bereitet Gott was vor. Und ich erkenne darin den Auftrag, den Gott dir von Anfang an auch verfolgt. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wieder liebe ich ihn, dass ich sage, selbst mein Versagen ist für dich nicht schlimm, sondern du benutzt es auch, um anderes zu tun. Schiebst mich deswegen nicht auf die Seite. Aber das muss vor unseren Augen sein. Grundlage für all das, Jesus, der Eckstein und der Schlussstein. Wisst ihr, ich war gestern in Königslutter in der Psychiatrie. Einer meiner besten Freunde wurde diese Woche eingeliefert. Ist in einer geschlossenen Abteilung dort. Ich hatte eine Sondergenehmigung reinzukommen. Er ist über 25 Jahre Pastor. Und die Lebensumstände haben dafür gesorgt, dass er an sich und an Gottes Wort verzweifelt ist. Wir hatten gestern 3 Stunden Gespräch und immer wieder hat er gesagt, ich bin verdammt, bin verdammt, bin verdammt. Und ich konnte ihm zusprechen, nein, du bist nicht verdammt. Egal, wo wir uns befinden, egal, wie unser Umfeld ausschaut, egal, wie gut es uns geht oder wie schlecht es uns geht, die Liebe Gottes trägt uns. Die Liebe Gottes berührt uns und die Liebe Gottes nimmt uns so wahr, wie wir gerade sind, in Stärke und in Schwäche. Und das finde ich das Fantastische. Nirgendwo in der Bibel lese ich, du musst am Tag die und die und die Leistung bringen, ansonsten taugst du nichts. Nein, ich lese Jesus Christus, Eckstein, hat sich legen lassen durch seinen Tod. Jesus Christus, Schlussstein, hält uns zusammen. Und wir dürfen uns ausrichten. Das Einzige, was wir machen müssen, und das sagte ich auch gestern, mein Freund, lass uns jetzt beten und diese Gedanken der Verdammnis weglegen, ablegen. Ich weiß, dass das am Kranken schwer zu sagen ist. Und ich weiß auch noch, dass er wahrscheinlich, wenn nicht Gott übermäßig Gnade schenkt, viele Wochen dort sein wird und zu kämpfen hat, das abzulegen. Aber das Wort Gottes sagt uns, wir dürfen Gnade empfangen, überbitten und verstehen, weil er das ist, der ist, an dem wir uns ausrichten. Lass uns danach ausrichten, dass man sagt, ja, ich sehe Jesus an dir. Ich sehe Jesus an mir. Ganz früher habe ich es belächelt, heute finde ich es toll, trage selbst keins, aber vielleicht müsste ich es mal überlegen, diese Bänder mit WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wenn wir uns das immer vor Augen halten, was würde Jesus tun? In der Situation, in der wir gerade stehen, was würde Jesus tun? Er würde dich auf jeden Fall benutzen, Gemeinde zu bauen. Gemeinde, wisst ihr, was Gemeinde ist? Ist ganz einfach erklärt. Das Wort Gottes sagt uns, wo 2 oder 3 zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Menschen und Jesus Christus, das ist doch Gemeinde. Das heißt, wenn du und du zusammen seid in Jesu Namen, seid ihr Gemeinde. Und dann bauen die Gemeinde. Dann nehmen wir noch den dritten Rahmen, den du von Jesus siehst. Und schon seid ihr gesammelt, oben. Und baut Gemeinde. Ja, und weil wir hier nicht in Lauenburg 30 3-Mann-Gemeinden wollen, dürft ihr die dann alle hier in die Ortsgemeinde einladen. Und Güte wird schon Platz schaffen, dass die alle hier Platz haben. Und wenn wir oben wieder Kaffee trinken, ist das auch okay. Ne? So. Wisst ihr, jetzt kommt ein Geheimnis. Während wir uns als Steine in diesen Bau einbauen lassen,
Und guck dir mal eine Mauer an.
Eine Mauer wird ja von unten nach oben gebaut. Ja? Mit Dreckstein, wieder ein paar Steine, wieder ein paar Steine, wieder ein paar Steine.
So wird Mauer gebaut. So wird Gebäude gebaut. Aber das Interessante ist, dass uns die Bibel jetzt, 1. Petrus 2, Vers 5 sagt, dass wir auch noch lebendige Steine sind. Das heißt, während wir in dieser Mauer Ortsgemeinde sind, sind wir lebendige Steine, die in uns auch wachsen dürfen. Und das ist dieses Phänomen Gemeinde, dieses Mysterium, dieses, was andere nicht verstehen. Das heißt, normalerweise, wenn ich eine Mauer hochziehe, gelingt die am besten, wenn jeder Stein gleich ist. Dann kann ich gerade mauern. Aber eine Mauer aus lebendigen Steinen, da wird jeder Stein anders sein. Und habt ihr euch mal eine Feldsteinmauer betrachtet?
Danke, dass du es feststehen
hast. Das ist Kunst. Da muss der Baumeister viele Steine in die Hand nehmen. Passt nicht. Und dann entsteht diese Mauer. Und so baut Jesus mit uns lebendigen Mauern sein Werk. Und vielleicht hast du mal da begonnen und dann hat Gott gesagt, guck mal, jetzt merken wir, du passt ja viel besser da rein. Und er hat angefangen mit dir zu bauen. Manchmal muss er auch Steine behauen, glattschleifen. Weil da so ein Ecken und so ein Kanten drinnen ist, den er nirgends einbauen kann. Aber er will dich einbauen, also so eine vorlaute Nase, die wird dann mal abgeschlagen. Und dann passt du plötzlich wieder. Und dann sagst du plötzlich, ja, warum war ich eigentlich immer so doof und musste immer so vorlaut sein? Jetzt fühle ich mich doch viel wohler. Merkst du? Und so nimmt Gott uns als lebendige Steine und tüftelt mit uns rum und sagt, ich will dir mal zeigen, wo dein Platz ist, den ich mir für dich vorgestellt habe. Die Gemeinde wird auch Haus Gottes genannt. Gott wohnt in der Gemeinde. Und wenn wir lebendige Steine sind, können wir auch sagen, Gott wohnt in jedem Einzelnen von uns. Eigentlich wollte ich jetzt zum zweiten Teil der Predigt kommen, aber ich gucke mal so auf die Uhr und sage, bevor ihr mir ganz böse werdet, muss ich das überlegen. Ich wollte dieses Thema lebendige Steine aufmalen. Vielleicht mache ich Folgendes. Ich gebe euch ein paar Gedankenanstöße mit ein paar Fragen, die ihr euch selbst stellen könnt, wo ihr in der Reflexion dieser Predigt vielleicht nachdenken könnt. Und ich bin sicher, Gott baut seine Gemeinde so, dass er euch Anstöße gibt, an was ihr denken sollt. Ja? Lebendige Steine bauen sich gegenseitig auf. Wie schaut es aus? Wann hast du zum letzten Gutes an jemand getan? Lebendige Steine sind Steine der Liebe. Liebe baut auf. Wie kann das in der Gemeinde ausschauen? Die Bibel sagt uns, dass zum Beispiel prophetisch reden die Gemeinde aufbaut. Wann hast du zum letzten Mal gebetet, dass Gott dir prophetische Rede schenkt? Gott lässt sich bitten. So kannst du ein lebendiger Stein sein, der mit einer prophetischen Rede gesandt von Gott die Gemeinde aufbaut. Gemeinde wird aufgebaut durch Gemeinschaft. Wann hast du das letzte Mal dein Haus geöffnet und andere eingeladen? Warst gastfreu, wie uns die Bibel sagt. Die Bibel sagt uns, Wenn wir in Sprachen reden, erbauen wir uns selbst und die Gemeinde. Wann hast du dich zum letzten Mal ausgestreckt und gesagt, Gott, ich möchte mehr in Sprachen reden? Alles so Dinge, die in unseren modernen Gemeinden mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Ich erinnere mich, als ich Kind war, was haben wir in Sprachen gesprochen? Und ich sehe heute die Gemeinden, da wird so wenig Raum gegeben. Aber die Bibel sagt, es dient zur Erbauung. Gerade dann, wenn es auch noch ausgelegt wird. In Kolosser 2, Vers 7, in ihm sind wir verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie wir gelehrt worden sind und sind reichlich dankbar. Wann haben wir als lebendige Steine Dankbarkeit gepflegt? Oh, Dankbarkeit kann sich in vielen ausdrücken. Dankbarkeit drückt sich aus, dass du regelmäßig in Gottesdienst kommst. Dankbarkeit drückt sich aus, dass du regelmäßig deinen Zehnten gibst. Dankbarkeit drückt sich aus, dass du dich nicht vor Arbeit drückst und so weiter. Frag dich, wie du als lebendiger Stein fest in Jesus Christus gegründet werden kannst. Denn ein Haus, das auf Fels gebaut ist, steht fester als ein Haus, das auf Sand gebaut ist. Und wenn wir lebendige Steine sind, dann dürfen jeder Einzelne dafür sorgen, dass er fest gegründet ist. Das sind alles so Fragen, die ich euch mitgeben möchte. Frag dich doch mal, wenn wir Judas lesen, ihr aber, liebe Brüder, gründet euch auf euren hochheiligen Glauben und baut darauf weiter, betet in der Kraft des Heiligen Geistes, haltet fest an der Liebe Gottes. Wie kann ich an der Liebe Gottes festhalten? Sprecht mit anderen über das, was ihr mit Gott erlebt habt. Ah, war nur eine Kleinigkeit. Ich habe nur einen Parkplatz gefunden, als ich dafür gebetet habe. Ja, Kleinigkeiten Parkplatz finden. Aber es kann auch eine große Geschichte werden. Wenn du falsch parkst, kann es 30 Euro kosten. Ja, so, danke für die 30 Euro, die du mir gespart hast, Jesus Christus. Kann man doch erzählen, ja, und sich drauf aufbauen. Wisst ihr, unsere heutige Zeit ist so auf Hochleistung getrimmt. Und das entdecke ich auch in unseren Gemeinden. Die Zeugnisse, die müssen alle so hoch sein. Ja, und dann wurde der von Krebs geheilt. Danke, dass er von Krebs geheilt wurde. Aber was ist mit dem Schnupfen? Merkt ihr, was ich sagen will? Wir dürfen uns erbauen. Wir dürfen uns zur Liebe reizen. Alles, was wir sagen, soll nützlich sein, sagt uns Gottes Wort. Ja. Soll zur Auferbauung dienen. Oh, wie schön, dass du mich anlächelst.
Wie schaust denn du halt wieder aus?
Lass uns eine Gemeinde sein, die sich an den Eckstein ausrichtet, okay? Und ich glaube, wir werden eine lebendige Gemeinde sein. Gott lässt sein Wort nicht leer zurückkommen. Gemeinde als Baustein. So wie er Gemeinde von ewigen Zeiten her geplant hat, so hat er auch geplant, wie sie sein soll, lebendig, an ihm ausgerichtet. Ich will euch alle knuddeln. Irgendwie seid ihr meine Gemeinde. Amen.